wenn sich dieses Fiat-System so weiter fortsetzt, ja, und dieses Gelddrucken, was heißt das denn, dass Bitcoin 1,5 Millionen wert ist? Also wenn ich jetzt einfach nur mal anschaue, was das durchschnittliche Einkommen vom US-Amerikaner war, eine Generation vor der meinigen, ja, und was sie mit dem Geld kaufen konnten und was sie jetzt verdienen müssen, um nur diesen gleichen Lebensstandard zu haben, sprechen wir von Faktor 4, Faktor 5. Ja. Und da waren die Printer noch gar nicht an. Ich glaube, ein Drittel der gesamten jemals gedruckten Dollar wurden in den letzten 3 Jahren gedruckt. Ja. Wenn das natürlich weiter überboten und überboten und überboten wird, dann sehe ich da kein Problem mit 1,5.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Investment-Podcasts Die Message. Uli, wie immer dabei, heute mit einem Gast. Max, ich freue mich, dass du da bist.
Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Bevor wir starten, für die, die dich nicht kennen, wer bist du, was machst du?
Wer bin ich? Maximilian Bader mein Name. Ich komme, wie man am rollen R zu hören vermag, ursprünglich aus dem Süden Deutschlands, aus Augsburg. Bin jetzt aber seit über einer Dekade Wahlmünsteraner. Vom Background her Wirtschaftswissenschaften studiert, dann im Bereich technologische Innovationen promoviert und dann eigentlich ziemlich schnell an das Thema Investments rangekommen. Hatte das Glück, an so ein High-Net-Worth-Individual, wie man es heutzutage nennt, ranzukommen und für ihn so das Family Office aufzubauen. Und wir haben dann ziemlich sehr schnell festgestellt, beide unabhängig voneinander, dass wir uns mit dem Thema Digital Assets stark befassen und dass wir da das Risk-Return-Profile einfach super spannend finden und haben dann eigentlich ziemlich schnell nur noch das gemacht, investieren in den Bereich, ja, in alles, nicht nur in die Einzelwerte, sondern auch in die Infrastruktur, in Fonds in dem Bereich. Und haben uns dann irgendwann getraut, diese Strategien, die wir da so für uns gemacht haben, eben auch anzubieten. Und so kamen wir dann wie Jungfrau zum Kinde zu unserem ersten Fonds.
Und er ist auch Teil von Q21 Capital?
Absolut, genau. Ist auch Vorstandskollege.
Auch Investment, ganz andere Welt als deine. Was macht Krypto für euch so spannend? Vielleicht kannst du dann auch antworten, was du von Krypto hältst.
Ja, kann ich gerne machen.
Ja, bitteschön.
Ich habe den Fehler gemacht, ich habe mich 2016 mal kurz mit Blockchain befasst und habe den Fehler gemacht, ich habe einen bekannten Single Family Officer aus dem Silicon Valley gefragt, der hat mir dringend davon abgeraten. Okay. Vielleicht hätte ich nicht auf ihn hören sollen. Ja, ich glaube, es ist, man kann, glaube ich, vielerlei Hinsicht sehen. Letztendlich ist es Angebot und Nachfrage. Blockchain in der Technologie sehe ich absoluten Mehrwert bei einem irgendeinem Coin, ob es ein Fartcoin ist, ein Dogecoin oder was auch immer. Also letztendlich, es gibt so einen alten Witz, Trading Sardines. Einer hat eine Sardinendose und die wird dann gehandelt, der nächste kauft sie, der Preis steigt. Dann am Ende sagt jemand, du, das ist Betrug, ne? Wie Betrug? Ja, ich habe die aufgemacht, die Sardinen sind schlecht. Und dann sagt der andere, ja, die sind ja nicht zum Essen, die sind zum Handeln. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, den man sagen kann bei einem Bitcoin oder bei irgendeinem Coin, was ist der zugrunde liegende Wert dahinter? Und jetzt könnte man bei Gold natürlich auch sagen, was ist der zugrunde liegende Wert? Das Schein, du kannst da Schmuck draus machen, aber letztendlich hast du ein digitales Asset, der Nutzwert. Kann man natürlich trefflich sagen, was hat das für Nutzwerk? Andererseits kann ich natürlich sagen, ich habe jemanden in Argentinien gehabt, der in der Krise war, der hatte einen Bitcoin, der hat sich dadurch eben was zu essen holen können oder die Ausreise ermöglicht. Also deshalb sehe ich schon, dass es ein dezentrales Asset ist, was auch leicht transportierbar ist, nicht so wie ein 12,5 Kilo Barren Gold, der ist ein bisschen schwer im Rucksack, über die Grenze zu bringen. Das ist natürlich was anderes, aber vielleicht sagst du uns sonst
genau. Ich würde es gerne aus zweierlei Perspektive betrachten. Das eine ist, warum finde ich es spannend, warum beschäftige ich mich damit, weil das hat mich am Anfang dazu bewogen, überhaupt da hinzukommen. Und dann zum anderen, warum ist es so spannend für uns als Fonds in dem Bereich aktiv zu sein. Ja. Warum finde ich es so spannend? Ich glaube, es ist einfach die nächste Evolutionsstufe. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es auch noch sehr, sehr viel Unfug in dem ganzen Bereich gibt. Und ich vergleiche es mal ganz gern mit dem Internet. Ja, als das kam, da waren sehr, sehr viele Scharlatane am Anfang am Start und haben natürlich diese neue Technologie für sich genutzt, um jetzt zum Beispiel Onlinehandel unseriös oder dergleichen zu machen. Heute würde keiner mehr Onlinehandel in Frage stellen. Ja. Und ich glaube, dass es schon einfach Möglichkeiten bietet, so die nächste Stufe unseres Bankensystems, unseres Geldsystems zu sein. Ja, ich möchte jetzt auch gar nicht, also ich bin jetzt gar kein Hardcore-Bitcoin-Maxi, der sagt, es wird auf jeden Fall alles Fiat-Geld entwerten und nur noch Bitcoin da sein. Ich weiß nicht, ob die Staaten sich das so leicht aus der Hand nehmen lassen, aber ich glaube, es ist unumstritten, dass wir uns grundsätzlich in einer problematischen Situation befinden mit diesem Fiat-Geldsystem. Ja, dass dieses unendliche weitere Drucken, wir haben es jetzt gerade in Deutschland mit den neuesten politischen Situationen ja auch mitbekommen, es sind unglaubliche Summen und ich glaube, da ist viel Wertzerstörung auch dabei für viele Leute, die eben auf diese Währungen angewiesen sind. Und ich fand es für mich einfach wirklich spannend, mal an so einer Speerspitze von einer technologischen Entwicklung dabei zu sein. Ja, ich bin ja nur Wirtschaftswissenschaftler, ich habe keine Medizin studiert oder keine Ingenieurskünste. Und das ist halt also eine Entwicklung, die wirklich so inhärent mit Finanzen verbunden ist, dass man hier wirklich meines Erachtens sehr, sehr weit mit teilhaben kann. Ja.
Kannst du für uns schon unterteilen, was deiner Meinung nach Unsinn ist und was kein Unsinn ist?
Ich glaube, da bin ich so ein bisschen bei Uli. So, ich glaube, alles hat Sinnhaftigkeit für gewisse Zwecke, wenn man sie, für was man sie eben nutzen möchte. Also ich glaube zum Beispiel, dieses ganze Meme-Coin-Aufkommen, was wir jetzt gesehen haben. Ich will nicht sagen, dass es sinnlos ist. Das war halt einfach das Casino-Spiel auf Solana, ja. Ich glaube, Unsinn ist es, den Leuten zu erklären, dass das ein seriöses Asset ist, was jetzt seine Daseinsberechtigung hat, weil es was auch immer zugrunde verspricht. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, war aber auch vielen bewusst, würde ich meinen. Und genauso glaube ich, dass viele Utility-Coins eigentlich auch nur Meme-Coins sind und andersrum aber vielleicht auch manche Meme-Coins mit einer Utility daherkommen, weil sie zum Beispiel Zugang zu einer Community geben, was heutzutage ja auch so eine Sache ist, die man ja gar nicht mehr so einfach in seinem, nicht alle Menschen in ihrem engsten Kreise beispielsweise haben und gern Teil von etwas sind. Und diese Memes gehen so ein bisschen, glaube ich, auch über nur den Coin hinaus. Nicht, dass ich jetzt großer Meme-Coin-Verfechter werde. Und vielleicht ganz kurz nur noch, um das zu adden, warum ich es für uns als Fonds so spannend finde, ist halt einfach genau das, was gesagt wurde, diese unglaublich hohe Volatilität, diese Marktineffizienzen, das sind einfach Marktumfelde, die wir halt so in TradFi Jahrzehnte nicht gesehen haben und die natürlich Möglichkeiten bieten.
Dann, bevor wir jetzt in diesem Gespräch weitergehen, du hast jetzt zwei, dreimal deinen Fonds genannt, gib uns doch mal zwei, drei Sätze, was dein Fonds macht, denn es ist etwas unüblich.
Ja, ich glaube, es war früher viel üblicher, auch im TradFi. Und dann wurden die Renditen im TradFi nicht mehr so spannend. Aber genau, also letztendlich kapitalisieren wir die Marktineffizienzen und die hohe Marktvolatilität. Ich erkläre das mal so ganz einfach. Also wir investieren in Fondsmanager, ex-Goldman Sachs, ex-Merrill Lynch-Guys, die früher ihre Arbitrage-Strategien im TradFi-Bereich gemacht haben und gemerkt haben, wenn ich das Ganze im Krypto mache, da habe ich ja viel mehr Ineffizienzen und viel höhere Volatilität, ne? Eigentlich viel besser für diese Arbitrage-Strategien und andere marktneutrale Strategien. Können wir beliebig tief drauf eingehen, aber Arbitrage ist so das Buzzword, glaube ich. Ja.
Das heißt, ihr seid im Prinzip wie eine Art Dachfonds?
Exakt.
Das heißt, ein
marktneutraler Dachfonds?
Ja. Das heißt, ihr investiert in andere Fonds, die in dem Bereich investieren, oder sind das Multi-Manager-Plattformen?
Sowohl als auch. Also genau, also das ist super spannend. Diese Multi-Manager-Plattformen sind für uns teilweise ganz dankbar, weil sie uns ein zusätzliches Diversifikationsmittel geben, aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich immer schauen, dass die Fee-Struktur dazwischen passt. Ja, wir würden nur in sowas investieren, wenn dann die Multi-Manager von ihren einzelnen Managern keine Management-Fees zum Beispiel zahlen müssen und dergleichen, ja.
Aber wie macht ihr die Asset Allocation in so einem Fonds? Habt ihr bestimmte Compartments, dass ihr sagt, in dem Teil ist Bitcoin-Arbitrage, da ist eine andere Coin oder zwischen den Coins? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wenn ich jetzt so einen Dachfonds steuere, wie habt ihr eine Allokation für euren Fonds? Wie macht ihr das?
Eher tatsächlich so, es gibt verschiedene marktneutrale Strategien. Ich habe jetzt Arbitrage nur als Buzzword genannt. Und ich weiß auch gar nicht, ob jeder, der zuhört, so ein Verständnis für hat. Aber wir können ja vielleicht gleich nochmal darauf eingehen. Und wir steuern eher so, in welchem Zyklus befinden wir uns gerade und in welchem Zyklus sind welche Art von marktneutralen Strategien besonders lukrativ. Ja, ich mache mal so ein Beispiel. Ein Funding Rate Arbitrage Trade, auf den wir auch noch gerne genauer eingehen können, ist einer, der sich sehr gut eignet im Bullenmarkt, weil sehr, sehr viele Leute long gehen wollen und eine hohe Zahlungsbereitschaft dafür haben, long zu gehen. Ja, auf Perpetual Futures beispielsweise. Und in einem, sag ich mal, eher gering volatilen Bereich oder Bärenmarkt oder so, sind dann Lending-Strategien vielleicht wieder ein bisschen spannender. Ja, und so gibt es da verschiedene Strategien und wir versuchen eher so smooth in, smooth out zwischen diesen verschiedenen Strategien zu wechseln.
Wie hat eure Strategie dann im aktuellen Umfeld performt?
Also grundsätzlich würde ich sagen, ist ja, also vielleicht nochmal ein Wort vorab. Also wir versuchen immer so 15-20% Netto Fees zu generieren, aber mit einer Volatilität von unter 5%. Ja, wir hatten jetzt in 2024 19,5 Netto Rendite bei, ich glaube, 3,5% Vola. Also wirklich super langweilig. Jeden Monat 0,8, 0,9% oder sowas, ja. Haben jetzt 26 oder 27 Monate in Folge nur positive Renditen erwirtschaftet. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich mit Krypto verbindet. Das ist ein sehr, sehr langweiliges und wie ich finde, sehr angenehmes Geschäftsmodell. Ich
sag mal 19% PA mit einer geringen Wohler fände ich jetzt gar nicht so, ja, so langweilig.
Ne? Kann man was mitmachen, ja. Findet der ein oder andere Investor dankenderweise auch. Und genau, unser Ziel ist es, wie haben wir performt? Üblich. Der Februar war tatsächlich sehr stark davon geprägt und das ist auch immer ganz wichtig bei der Education. Wir finden Mola super, aber was wir nicht super finden oder unsere Zielforce nicht super finden, sind Flash Crashs. Also wenn einfach nur Run to the Exit ist und jeder versucht aus den Positionen zu kommen, weil dann müssen einfach Positionen, also das muss Liquidität beispielsweise von einer Börse zu einer anderen geschafft werden. Ja, also als ein Problem oder so. Und wir hatten zum Beispiel am 28. Februar den Fall, dass Ethereum als zweitgrößte Währung, was Marktkapitalisierung angeht, in 10 Minuten 20% Wertverlust hatte auf einigen Börsen. Und das ist ein Hammer. Wir haben kein Geld verloren im Februar, also wir sind super happy. Ne? Also ein weiterer positiver Monat, war jetzt auch nicht unser bester Monat, aber das ist so unsere Devise, dass wir versuchen, in diesen sehr, sehr challenging Marktumfeldern einfach mit null plus rauszukommen und dann aber auch ein, zwei Monate dabei zu haben, wo mal 2,5, 1,5, bis zu 8% hatten wir auch schon in einem Monat in der Wirtschaft besser.
Habt ihr dann eigentlich eine Meinung auf verschiedene Coins, auf Bitcoin, Ethereum, was auch immer? Oder geht's euch, ist euch eigentlich egal?
Ich als Privatperson und die anderen Vorstandsmitglieder und Aufsichtsräte haben, glaube ich, sehr, sehr starke Meinungen zu den verschiedensten Coins. Aber das wirklich, als weil wir eben selbst auch anderweitig investiert sind. Für den Fonds ist es uns erstmal nicht wichtig, der muss gewisse, also die meisten Coins müssen gewisse Kriterien erfüllen, ja. Je nach Fondsgröße und Strategiekapazität beispielsweise muss die Liquidität und das Volumen, das da sein, eine gewisse Größe haben. Und die Wohler darf auch nicht zu groß sein jetzt, wenn, also, damit eben jetzt nicht irgendwie sekündlich 50% plus und minus passiert, ja.
Wie viele verschiedene Coins habt ihr dann quasi in dem Portfolio? Also wie viele verschiedene, also Bitcoin, Ethereum hast du schon genannt, wie viele verschiedene Coins handelt ihr da? Oder?
Also wir handeln sie ja nicht, ne, sondern nee, unsere Zielforce, genau. Und das ist ganz unterschiedlich. Wir haben manche, die traden nur Bitcoin und Ethereum zum Beispiel. Und wir haben manche, die traden die Top 500, die Top 1000 Palette beispielsweise. Ja, das kommt immer super auf die Strategie an. Wie gut kann die Strategie mit welcher Art von Wohler und wie viel Volumen braucht sie beispielsweise? Ne? Man muss ja auch mal sagen, das sind High-Frequency-Trading-Algorithmen, die da am Start sind. Damit macht man schon dann auch einiges an Volumen am Tag, ja. Und wenn das dann kleine Coins sind, dann wird man auch schnell mal zu bestimmend für diese eine Coin auf dieser einen Börse beispielsweise. Und das versuchen die Fonds natürlich zu vermeiden.
Ja. Wir sehen, wie schwierig marktneutrale Strategien es im klassischen Kapitalmarkt haben und wie wenige es schaffen, eigentlich ihr Versprechen durchgehend einzuhalten. Jetzt seid ihr hier in einem Markt unterwegs, der absolut von emotionalen Reaktionen getrieben wird. Total, du hast die Ineffizienz angesprochen, total ineffizient. Wie schafft ihr es, eine funktionierende Strategie aufzubauen, die, wo wir noch gar nicht genug Informationen haben, was eigentlich wann passieren könnte?
Ich glaube, das ist prädestiniert, ehrlich gesagt, für eine marktneutrale Strategie sogar. Ja, also wir haben halt diesen großen Vorteil, dass diese Überreaktionen, die wir im Markt haben, genau dazu führen, dass diese Ineffizienzen zustande kommen. Ja, also ich mache mal ein Beispiel des Funding Rate Arbitrage, was so der Brot- und Butter-Trade ist. Ja, dabei versuchen die Fonds, das Underlying, beispielsweise Bitcoin, gegen ein Derivat zu traden. Das Derivat ist ein sogenannter Perpetual Future, also kein normaler Quarterly Future, der immer zum Quartalsende ausläuft, sondern der Rolling ist sozusagen. Ja, das heißt, dieser Perpetual Future versucht ganz nah vom Preis her am Underlying zu sein. Und wie incentivieren die Börsen die Marktteilnehmer, dass dieser Preis dieses Derivats möglichst nah am Underlying ist? Indem die Shorts die Longs zahlen und die Longs die Shorts zahlen, je nachdem, in welchem Marktumfeld wir unterwegs sind. Ja, wenn zum Beispiel alle super bullish sind und alle unbedingt long gehen wollen, dann müssen die eine sogenannte Funding Fee an die zahlen, die das Counterpart einnehmen, ja, die den Gegenpart einnehmen.
Wie hoch ist so eine Funding?
Exakt, und das ist das Spannende. Die kann super unspektakulär sein in Zeiten, in denen nichts passiert, 1% annualized oder sowas, ja, auf große Coins. Aber in Zeiten, in denen viel passiert, und genau deswegen komme ich zu diesen emotionalen Ausbrüchen, wo alle denken, oh, jetzt ist wieder Goldgräberstimmung, jetzt morgen geht Bitcoin, verdoppelt sich morgen. Ja, da haben wir teilweise Funding Rates, die sind 100% annualized.
Wow.
Ja, also das ist natürlich nicht durchhaltbar, aber es gibt tatsächlich Wochen, wo dann kleinere Coins mit so einer Funding Rate durch die Gegend laufen und das stellen wir uns ganz konservativ eben auf und sagen, ja, spekuliert gerne, wir halten einen Bitcoin Long Spot und bieten das Derivat Short an oder die Fonds, in die wir investieren, ja, und nehmen dann einfach alle 8 Stunden diese Funding Rate mit. Das ist einer von 30 verschiedenen Strategien, aber das Beispiel passt, finde ich, sehr gut, warum wir genau diese jungen Märkte, Retail getrieben und dergleichen, einfach sehr gut arbitrieren können.
Aber ist es, wenn man jetzt euren Dachfonds sieht, wenn man Look-Through macht über die verschiedenen Zielfonds, also du hast jetzt Funding Rate Arbitrage genannt, wenn du diese verschiedenen Strategien nimmst, gibt es da sehr dominante, die für einen Großteil der Performance verantwortlich sind?
Ja. Also je nach Marktumfeld muss man auch wieder sagen, aber ich habe diesen Funding Rate Arbitrage Trade jetzt nicht zufällig ausgewählt. Das ist schon, wie gesagt, der Brot- und Butter-Trade vieler Fonds. Das erzeugt das Grundrauschen. Ja. Dann gibt es nach wie vor auch viel Cross-Exchange einfach Arbitrage. Also Bitcoin auf der einen Exchange kaufen, auf der anderen verkaufen. Das konnte man früher wunderbar manuell machen. Jetzt muss man überhaupt noch schauen, dass je nachdem, es sollen ja auch seriöse Börsen sein, auf denen man das macht, dass überhaupt noch Ineffizienzen da sind. Aber im DeFi-Bereich beispielsweise, wo sich noch kaum Institutional Capital befindet, da gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten, um auch noch Cross-Protocol, Cross-Chain-Arbitrage zu betreiben.
Lass uns mal zurück zum Markt kommen, weil das war jetzt sehr, sehr technisch. Ja. Aber wie ordnest du den aktuellen Markt ein? Wir haben jetzt, ich sag mal, kleine Korrektur erstmal gesehen. Für den Kapitalmarkt ist es schon fast ein Crash, aber im Kryptomarkt eine kleine Korrektur. In welchem Zyklus befinden wir uns?
Ja, also grundsätzlich, wenn ich das ganz genau beantworten könnte, würde ich wahrscheinlich würde den Podcast woanders machen, sage ich mal. nicht, aber ich finde es hier wunderschön, aber vielleicht hätten wir noch mehr Sonnenschein und noch besseres Wetter. Aber grundsätzlich hat man jetzt einfach historisch betrachtet diese 4-Jahres-Zyklen gehabt. Wir hatten schon mal gemeinsam gesprochen in einem anderen Gespräch. Liegt das jetzt an einem Bitcoin-Halving? Liegt es an den US-Wahlen, die zufällig immer im gleichen Jahr waren? Oder liegt es an irgendwelchen anderen Faktoren? Ich glaube, je weiter wir fortschreiten mit der Adoption von Bitcoin und anderen Kryptowährungen, wie beispielsweise jetzt in den USA mit der strategischen Reserve, ob sie jetzt genau das verspricht, was sich viele andere erhoffen, weiß ich nicht, aber führt dazu, dass diese Zyklen ein bisschen aufgebrochen werden. Ja, ich glaube, was wir uns jetzt auch für unsere privaten Investments einfach stark anschauen, sind zwei große Faktoren. Das eine ist don't fight the Fed, ja, also einfach gucken, wie sich die Zinsen ergeben. Und das andere ist ganz klar, Liquidität, also M2-Supply, die jetzt wieder stark steigt. Und da sieht man einfach eine starke Korrelation mit Bitcoin, das eben noch als Hochrisiko-Asset gehandelt wird und noch nicht als der Store of Value, der es verspricht zu sein, irgendwann einmal.
Das hat ja eine bekannte Dame, die im Tech-Bereich zumindest viele Gelder einsammeln konnte, gesagt, Kursziel 1,5 Millionen Bitcoin. Habt ihr auch ein Kursziel?
Kannst du es überbieten?
Ja, muss er nicht. Aber habt ihr irgendein hergeleitetes Kursziel? Zum Beispiel könnte man ja sagen, wir nehmen die globale Geldmenge und teilen das durch X. Aber
also der Vorteil ist, sage ich mal so, den ich in meinem Job habe, ist, dass ich mit ganz, ganz vielen Leuten sprechen darf, die viel, viel smarter sind als ich. Und die haben ganz oft Kursziele. Und die sind natürlich Short-Term und auch Long-Term. Ich weiß nicht, das war Cathy Woods, die das gesagt hat, oder? Ich weiß nicht, was ihr Zeithorizont war.
Das weiß ich auch nicht. Ja. Ich habe auch gelernt, man soll nie Kursziele zusammen mit Zeiten sagen.
Ah ja, das ist smart, ja. Aber also je nachdem, also wenn sich dieses Fiat-System so weiter fortsetzt, ja, und dieses Gelddrucken, was heißt das denn, dass Bitcoin 1,5 Millionen wert ist? Also wenn ich jetzt einfach nur mal anschaue, was das durchschnittliche Einkommen vom US-Amerikaner war, eine Generation vor der meinigen, ja, und was sie mit dem Geld kaufen konnten. Und was sie jetzt verdienen müssen, um nur diesen gleichen Lebensstandard zu haben, sprechen wir von Faktor 4, Faktor 5. Ja. Ja. Und da waren die Printer noch gar nicht an. Ich glaube, ein Drittel der gesamten jemals gedruckten Dollar wurde in den letzten 3 Jahren gedruckt. Ja. Wenn das natürlich weiter überboten wird, dann sehe ich da kein Problem mit 1,5.
Monetary Illusion, also immer Nominalwert-Thematik.
Genau. Ja. Ich glaube, viel spannender ist nämlich sowas, ne, so wie, wie viel Gold bekomme ich für ein Bitcoin zum Beispiel? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Oder wie viel Real Estate kann ich mir von einem Bitcoin später mal holen? Ich glaube, das sind also Assets mit Assets, glaube ich, zu vergleichen, macht da mehr Sinn.
Aber ich glaube, wenn du das Thema ansprichst, dann sollten wir gar kein so viel größeres exponentielles Wachstum bei Bitcoin sehen, als wir es dann vielleicht am traditionellen Kapitalmarkt sehen.
Weil die Aktien eben genauso appreciaten sozusagen.
Genau. Aber du hast natürlich einen viel, viel geringeren, also die ist natürlich limitiert, 21 Millionen Stücke als Beispiel. Eine Aktie kannst du, so wie Bayer hat mal eben 25%, möchten sie Kapitalerhöhung machen, ne? 25% der Aktien nochmal bekommen. Das kannst du natürlich immer weiter verbessern.
Ne? Ich sehe das auch gar nicht, ist nicht so, als wäre ich gegen Aktien überhaupt nicht, ne? Also ich glaube, das ist auch eine sehr sinnvolle Anlageform. Ich glaube, die Frage, die man sich hier einfach stellen muss, hat Bitcoin wirklich das Potenzial, dass man sich darauf einigt, dass das eben das Store of Value ist, so wie es bei Gold genauso ist. Also ich finde das immer ganz anstrengend, wenn Leute mir immer erzählen, dass der zugrunde liegende Wert von Gold doch so toll ist und so und dass da keine Inflation ist. Ne? Wir wissen alle so, ich glaube, es wurde wieder in Nordchina ein riesiges Goldvorkommen entdeckt und wenn der Goldpreis nur hoch genug ist, lohnt es sich, das zu heben. Ne? Aber
gut, du hast halt ungefähr 1,5%, wo, wenn du das einen Stock hast, der Flow ist halt 1,5% dessen genau. Im Jahr. Das heißt, es ist sehr begrenzt, es ist eine sehr geringe
Inflation. Genau, 2% hatte ich auch so im Kopf von Gold.
Sehr genau. Geringe Inflationsrate, das muss man natürlich sagen. Und da kann man natürlich auch immer sagen, bei Gold kann ich natürlich ähnlich dann auch sagen, wenn ich mir die durchschnittlichen Förderkosten anschaue, also ich gucke auf den Dieselpreis, ich gucke auf Arbeit, auf Material, die Riesenbagger, die Laster. Das heißt, ich habe diese Gestehungskosten und das ist ja eigentlich mein Floor unter dem Preis, weil ich sage, die nächst förderbare Unze kostet von mir aus 2.000. Das heißt, dann ist das eigentlich der intrinsische Wert.
Genau, und das finde ich super spannend. Genauso würde ich es auch sehen und genauso würde ich es bei Bitcoin auch sehen. Das wäre also der Wert, den es einfach kostet, einen Bitcoin zu meinen, ja, das sehe ich so. Und das kann man auch jetzt in diesem kurzen historischen Rahmen, den wir jetzt gesehen haben, eigentlich sehr schön als die unterste Grenze sehen. Darunter verkaufen die meine halt nicht.
Gibt's denn da irgendeinen Wert, ich sag mal, wenn ich jetzt diese Gestehungskosten habe, gibt's da eine Zahl, die man da nennen kann?
Ja, also da streiten sich natürlich die Geister, aber es gibt tatsächlich so ein Bitcoin Power Law und da liegt der Preis aktuell irgendwo, je nachdem, welche Berechnung man annimmt, zwischen $35.000 und $50.000 jetzt für das Jahr 2025, ja.
Und du sagst, das ist von den Energiekosten abhängig. Also wenn ich einen Bitcoin made in Germany hätte, der wäre wahrscheinlich schon mal bei 200.000.
Ja, bei den Stromkosten, oder? Aktuell haben wir da auf jeden Fall ein Thema. Also wenn der Bitcoin keine Ländergrenzen überschreiten dürften, dann wäre das genau so, ja.
Würde das aber bedeuten, dass rein anhand der Grafik haben wir jetzt bei, was ist es, 85.000 Euro, glaube ich, eine Überbewertung in Bitcoin?
Tja, also das ist ja die Frage. Ich glaube, das hängt ja eben nicht nur von den Herstellungskosten ab, wie bei Gold eben auch, ja, sondern es hängt ja auch zum Glück auch von anderen Faktoren ab. Und ich glaube, aktuell sind die größten Faktoren einfach Money Supply, ja, also Liquidität in den Markt. Das wird aktuell eben nicht als Store of Value getradet. Jeder hätte das gerne, aber es ist ja de facto nicht. Es wird ja gekauft und verkauft eher wie eine Hightech-Aktie oder irgendwas dergleichen, ja.
Und du hast eben gerade gesagt, dass die Frage ist, ob man sich darauf einigen kann, ob es ein Store of Value gibt. Gehst du davon aus?
Dass Bitcoin der Store of Value wird? Ich würde erst mal sagen, ja. Also ich halte es für einen Store of Value, ja, halte ich für sehr wahrscheinlich. Also jetzt mit der neuen US-Administration ist da schon, glaube ich, ein krasser Meilenstein. Ich glaube, das hätte man sich wirklich nicht träumen lassen können vor 4 Jahren, dass es eine US-Administration gibt, die in welcher Form auch immer zum einen Bitcoin nicht mehr verkauft, die sie jetzt schon haben, und das ist jetzt auch nicht unerheblich wenig, und zum anderen jetzt gerade nach budgetneutralen Möglichkeiten sucht, weitere Bitcoin zu akquirieren. Überschussenergie in Mining packen beispielsweise oder sowas, ja, was da alles auf dem Platz ist. Also, und dann glaube ich schon, dass es schon noch so ist, dass die USA eben aktuell die führende Volkswirtschaft sind und sich andere da orientieren und zumindest nicht left behind sein möchten, ja.
Und auch den Kryptobereich ja unterstützen sollten. Seid ihr etwas überrascht von der jetzigen Entwicklung? Weil Trump sollte doch eigentlich der sein, der den Bullenmarkt weiter vorantreibt. Und sein hier Partner Musk doch auch.
Tja, das also fernab von jeglicher politischer Orientierung war das natürlich etwas, womit die Märkte gerechnet haben. Ich glaube, die Märkte haben sich nicht vorstellen können, mit welcher Vehemenz er jetzt in dieser zweiten Amtszeit langfristige Ziele vielleicht auch verfolgt. Und ich weiß auch nicht, ob es zu Common Sense ist. Würde ich auch gerne vielleicht eure Meinung hören. Es scheint ja so, als würde er versuchen, die Zinsen, koste es, was es wolle, runterzuprügeln, um danach die Wirtschaft entfachen zu können und die Refinanzierung der USA irgendwie besser bestreiten zu können. Also das, ich glaube, ich habe sogar aus seinem Dunstkreis gehört, dieses Short-Term Pain for Long-Term Gain. Und ich weiß nicht, ob es das tatsächlich am Ende sein wird. Ich mache mir ehrlich gesagt interessanterweise, ich schlafe wie ein Baby, vor allem, weil ich mir wirklich wenig Sorgen mache, dass wir jetzt langfristig hier in eine Rezession oder sowas rutschen. Ich weiß, das wurde ja öfters mal laut, aber kann ich mir eher nicht vorstellen unter der Präsidentschaft.
Also gehst du eher von einer guten Marktentwicklung aus und du schläfst wie ein Baby, weil eure Strategie trotzdem das macht, was sie soll?
Das ist es, ja, tatsächlich. Also wir haben, und das kann man zum Glück auch jetzt in einigen Folgen schon nachlesen und danach hören, ja, schon früh gesagt, dass wir so Ende November, Ende Dezember, Ende Januar, wir haben einfach ganz sukzessive aus unseren Long-Positionen in unsere marktneutralen Strategien geschiftet. Wir sind ja auch immer signifikant in unseren eigenen Produkten investiert, sehr signifikant. Mehr als 50% des Fondsvolumens kommt aus Vorstand- und Aufsichtsratmitgliedern. Das ist uns erstens wichtig, damit man eben nicht nur von Upside profitiert, sondern auch den Investoren zeigen kann, dass wir auch eine ordentliche Downside haben. Aber wirklich, weil wir es auch selbst dafür nutzen, dass wir sagen, wenn wir gerade unsicher sind oder der Markt jetzt einfach ein schönes High hatte, dann shiften wir mal wieder ein bisschen was in die langweilige Strategie von letztes Jahr nur 20%.
Wie viel verwaltet ihr im Moment in dem Fonds und was für ein Volumen könntet ihr mit dem Ceteris Paribus, also so die Gegebenheiten jetzt sind, wie viel könnte man da vernünftig verwalten?
Mhm. Also in diesem marktneutralen Fonds jetzt, der ist jetzt bei 23 Millionen US-Dollar. Und man muss auch dazu sagen, wir haben bis letztes Jahr September beispielsweise den Fonds nicht großartig vermarktet. Mhm. Wir haben den für unsere eigenen Zwecke genutzt und Family and Friends an Bord geholt und haben jetzt uns stark verstärkt. Zum einen haben wir uns institutionell aufgestellt, was Dienstleister und alles angeht, und haben da versucht, wirklich ein Gesamtpaket zu bauen, was auch für Instis eine Check-the-Box ready ist. Und zum anderen auch einfach jetzt uns verstärkt mit der Mannschaft. Und was die Kapazität angeht, das ist das Schöne als Dachfondsmanager. Da gibt's wenig Grenzen. Unsere Grenze ist erstmal 100 Millionen, sage ich. Ja, das liegt jetzt aber vor allem an der aktuellen Lizenz. Ja, das könnte man jederzeit in Kooperation mit jemandem oder selbst anderweitig anstreuen. Aber ansonsten wäre das ja unser nächster Schritt, wo wir gerne hinkommen würden. Ja.
Aber gibt es genug gute Manager in dem Bereich?
Es gibt erstmal unglaublich viele Manager und unglaublich wenige davon. Aber ich sag mal so, also wir haben bestimmt wirklich, also rein marktneutrale Fonds, jetzt nur marktneutrale Fonds, bestimmt 150, 200 gescreent jetzt. Ja. Und das sind wirklich meistens sogar nur delta-neutrale Fonds. Und die Fragen, die man im Kryptobereich fragen muss, sind einfach so anders als im TradFi, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Also wir machen Proof-of-Fund-Calls, das stellt man sich mal vor. Man geht zu einer Kapitalverwaltungsgesellschaft und sagt, zeigt mir erstmal, dass ihr das Geld irgendwo liegen habt. Ja, also das würde man ja nie machen.
Das habe ich bei Hedgefonds immer gemacht.
Ja, spannend.
Also, dass du einfach einen Prime-Broker auch angerufen hast oder den Wirtschaftsprüfer, nicht bei der Durchwahl, die du hast, sondern bei der Rezeption und dich durchstellen hast lassen. Spannend. Klar, wenn du Investment also in den USA machst, in irgendwelchen kleineren Fonds, musst du immer machen oder Trade Reconciliation zeigen lassen und zeitgleich log dich doch mal kurz beim Prime Broker ein, hast den 13F-Report von dem Quartal. Ja.
Also war mir nicht bewusst, dass das andere tatsächlich auch im Trade-Fall gemacht haben. Also das ist zum Beispiel
viele haben es vielleicht nicht gemacht, das hast du dann 2008 gesehen. Ja.
Das war ist eine wichtige Aufgabe, sowas, dass die externe Custody haben zum Beispiel für den Großteil der Assets, dass sie eine externe NAV-Berechnung haben, dass Single Point of Failure in irgendeiner Weise adressiert ist und solche Dinge. Und das ist einfach erstaunlich, wie viele man dann schon einfach nach den ersten 15 Minuten Gespräch redflaggen kann. Und dann ist es halt auch einfach sehr viel Sucherei, weil diese Fonds natürlich in Deutschland nicht vermarkten dürfen. Das sind meistens Fonds, die halt nur in ihrer eigenen Jurisdiktion vermarkten, so wie wir das auch tun. Und das sind halt auch oft Fonds, die eine Capacity von 100 Millionen oder sowas haben. Das heißt, die bringen selbst oft, das sind oft, wie gesagt, Ex-Goldman-Jungs, die bringen schon ein bisschen was mit an den Tisch, das verwalten sie selbst und den Rest geben sie dann Leuten, von denen sie denken, dass sie eben auch profitieren können. Das hilft uns natürlich auch stark. Ja, wir kommen mit größeren Tickets an bei den Zielfonds, was auch dazu führt, dass wir fast bei jedem Fonds geringere Fees bekommen als jetzt normale Anleger. Die Mindesttickets sind aber meistens auch schon siebenstellig. Das heißt, ich bin eigentlich kein großer Dachfondsfreund, muss ich sagen. Aber bei uns ist es wirklich so, dass kein Double Fee Layer oder sowas da ist am Ende, weil wir immer bessere Fees verhandelt bekommen, oft, nicht immer. Und auch, dass man halt bei uns mit einem 200K-Ticket eine Diversifizierung auf 10 bis 12 Manager oder sowas hat, die man, wenn man nachbauen wollte, schon wieder 12 Millionen in die Hand nehmen müsste, wenn man den die Manager kennen würde. Also das ist wirklich, glaube ich, so ein bisschen Added Value.
Ist das euer Mindestticket, 200.000?
Es gibt uns die BaFin auf. Genau, also für semi-professionelle Investoren sind es 200.000 Euro oder ein Äquivalent. Professionelle Investoren können auch mit anderen Tickets, aber die haben dann meistens eher so das Problem, dass sie, oder die professionellen Investoren kommen dann eher mit größeren Tickets.
Und was kaufe ich bei euch, weil ihr seid im Digital Assets Bereich unterwegs? Kaufe ich einen traditionellen Fonds oder kaufe ich ein digitales Asset?
Nee, tatsächlich ein Alternative Investment Fund. Also wir sind eine Investment-Aktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, wie es der Gesetzgeber uns auferlegt hat. Ich glaube, überall anders heißt das SICAV. Aber genau, also einfach ein Aktienanteil an so einem Teilgesellschaftsvermögen. Wir haben uns lange damit auseinandergesetzt, ne, ob wir das auch digital machen können und haben auch damit einem deutschen Player lange gesprochen. Das wäre möglich. Ich muss aber sagen, dass die Vorteile, die es hätte, dass wir durch Mika so eingeschränkt wurden, dass die Vorteile nämlich, ne, dieses jederzeit handelbar und überall handelbar und so eben nicht gegeben sind, sondern es ist dann kaum Liquidität für dieses Produkt, das ist dann bei einem Bankhaus aufgelegt. Es wäre eine lustige Marketing-Story und vielleicht machen wir es auch noch, aber die Vorteile für den Anleger sind eigentlich nicht gegeben.
Okay. Ja. Lass uns nochmal auf dich privat springen, denn wir haben Uli von der klassischen Seite und dich von der traditionellen Seite. Was ist deine Quote? Krypto versus traditionell, und was ist deine Quote?
Ich tue mir wirklich sehr, sehr schwer an das. Ich sage also nicht, weil ich das jetzt nicht preisgeben wollen würde, sondern die Tatsache ist die, dass ich in beiden Bereichen, also ich unterteile danach nicht. Ich bin mittlerweile so Krypto-Native, möchte ich sagen. Ich habe Zinsstrategien im DeFi. Ich habe marktneutrale Strategien im Krypto-Bereich, die ich eher in ein Anleihenportfolio packen würde, mental, als jetzt in einen Long-Krypto. Ja, und genauso mache ich es halt auch im Threadfile. Also aber das ist vielleicht auch die Antwort. Also ich sehe es gar nicht so als dieses, das ist Digital Assets und das ist Threadfile, sondern ich suche einfach nach Strategien, wie ich halt mich grundsätzlich aufstellen möchte. Und wann immer möglich, nutze ich dafür halt günstige Alternativen. Und DeFi bietet da halt sehr viele Möglichkeiten, wenn man sich auskennt und mit Self-Custody klarkommt.
Ich bin da eher im Picks and Shovels Bereich. Ich bin in Energiewerten investiert, die Energie für dies, fürs
produzieren. Aber du hast gerade gesagt, wenn man sich damit auskennt, ja, würdest du das auch deiner Familie empfehlen, Freunden empfehlen?
Ich kann hier nur ja antworten, weil jeder, der das hören wird und mich kennt, dem habe ich es bestimmt schon einmal empfohlen. ich glaube wirklich, ich fest daran, dass Bitcoin zu halten, das kleinere Risiko ist, versus Bitcoin nicht zu halten. Ich sage aber auch, dass jetzt niemand in den Bereich investiert sein muss, wie wir es im Digital Assets Bereich sind. Aber es gibt jetzt zig Studien mittlerweile, ja, es sind nur 15 Jahre oder wie auch immer im Timeframe, dass eine Bitcoin-Allokation zwischen, ich glaube, je nach Studie 2% und 10%, die Sharpe-Ratio, die risikoadjustierte Rendite eines 60-40-Portfolios wiederum, eines Aktien-Anleihen-Portfolios signifikant
verbessert erhöht hat.
Ja. Aber wir haben nur diese ganz kurze Datenreihe.
Genau, das ist richtig. Und in der Zeit ist natürlich auch Bitcoin stark nach oben gegangen. Ich glaube, man muss sich einfach weiterhin anschauen, wie stark korreliert Bitcoin mit diesen genannten Assets. Und ja, es ist eine Korrelation zu, sag ich mal, zum Nasdaq da, auch zum S&P. Aber sie ist, ich weiß es leider nicht auswendig, ich habe die Charts irgendwo dabei, aber es ist noch in einem Maße, dass es eben dazu führt, dass man dadurch eine Performance-Glättung hinbekommt. Ja. Und gleichzeitig ist es halt auch noch so ein bisschen meines Erachtens so eine Wette auf die Zukunft einfach, ja, so wie man das vielleicht bei gewissen KI-Themen oder sowas auch machen würde. Ich glaube, es ist einfach sinnvoll, da allokiert zu sein. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich allokiert bin, beschäftige ich mich mehr mit einer Sache. Das heißt, allein dafür macht schon mal Sinn. Aber ja, ich habe es allen Familienmitgliedern ans Herz gelegt und bisher, zum Glück, haben sie sich da eher bedankt als anders.
Momentan lief es ja auch. Wir haben in den letzten paar Folgen immer wieder Gold erwähnt. Wir haben immer wieder über den steigenden Goldpreis gesprochen. Und ich habe immer wieder gefragt, auch jetzt noch einkaufen. Ist es immer noch ein Stabilisator?
Mein letztes Jahr, muss ich zugeben, Gold war, was waren wir, 36% oder was? Aber viel höhere Wohler. Also Sharpe Ratio schon nicht so toll, aber war ja, trotzdem.
Gold war super.
War trotzdem.
Ja. Meine Frage wäre an dich. Könntest du dir vorstellen, Bitcoin als Stabilisator in dein Portfolio zu nehmen?
Ich glaube, die Dosis macht das Gift. Und wie du sagst, wenn du da 1-3% machst, selbst wenn sich das halbiert, macht das vielleicht nicht so den Impact und du hast einen anderen Verlauf als jetzt die traditionierten Aktienmärkte. Also ich glaube, von Diversifikationsgesichtspunkten macht es wahrscheinlich auf jeden Fall Sinn.
Aber.
Und nichts aber. Das ist ja für jeden selbst entscheidend. Also das muss man sich, glaube ich, einfach mit wohlfühlen, mit beschäftigen. Und ich glaube, da gibt es kein richtig und falsch. Das muss jeder für sich entscheiden.
Ich glaube, wir kommen zum Ende von dem Gespräch, aber was wir gerne machen, ist am Ende, deswegen heißen wir auch die Message. Wir fragen immer noch gerne, was die Message von dir ist zu dem Gespräch heute, zu dem Kryptobereich, vielleicht auch zur marktneutralen Strategie. Was wäre deine Message, die du an die Zuhörer geben möchtest?
Ja, völlig kalt erwischt. Ich glaube, ich würde sagen, wie bei allen Investitionsmöglichkeiten würde ich mich an Makrofaktoren orientieren. Das ist wirklich so, wenn man, das ist eine lange Message wahrscheinlich, aber wenn man sich das mal anschaut, wie viel Teil der Varianz in den Jahren einfach nur von Fed on, Fed off bestimmt war, dann macht man sehr, sehr viel richtig. Und das würde ich, da würde ich Krypto nicht rausnehmen. Ja, also ich würde mich an Makrofaktoren orientieren und danach dann ein bisschen in, da rein und raus kriegen, wenn einem das Spaß macht. Und ansonsten sage ich, ganz kleinen Teil von den Majors in das Portfolio packen, wenn ich mich nicht damit beschäftigen möchte. Und eventuell eben sich Strategien aussuchen, die jetzt gar nicht mal davon leben, dass man überzeugter Krypto-Fan sein muss, sondern einfach davon, dass man überzeugt ist, dass dieser Markt jung ist und dass dieser Markt ineffizient ist. Und danach leben wir weiter in unserem Flagship-Fund.
Und dann vergessen, dass man bloß nichts mehr tradet.
Genau.
Da sage ich dir vielen, vielen Dank für deinen Einblick. Das war sehr, sehr spannend. Und bis zum nächsten Mal bei The Message.
Der Investment-Podcast.